Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Vidan, der neuen Mystery-Hörspielserie von Raimon Weber. Die erste Staffel Schrei nach Leben ist ab dem 7. Februar als CD-Boxset oder Download überall erhältlich.
Blackdale, im Schatten der Rocky Mountains.
Mein Name ist Miles Vidan, stellvertretender Sheriff von Blackdale.
Miles, es ist etwas Furchtbares geschehen.
Was? Lauf, Charlie! Lauf! Geh weg! Lauf!
Gib das Signal, auf das sie alle verrecken.
Vidan, Schrei nach Leben von Raimon Weber.
Hallo und herzlich willkommen zur 108. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist wie in der letzten Episode André. Hallöchen.
Hallo Chris.
Wir waren zusammen auf den Fantasy Filmfest Nights. Der ist ja nicht mehr White Nights, der ist jetzt Nights. Welches stattfand bei uns hier in Hamburg am Wochenende vom 11. bis 12. Januar. Wie auch in manchen anderen Städten. Ich glaube in Frankfurt und Köln und Stuttgart war es ein Wochenende später. Ein buntes Potpourri aus 10 Filmen aus verschiedenen Genre-Kino-Subgenre, würde ich es mal bezeichnen, mit Filmen, die ja jetzt auch demnächst schon im Heimkino veröffentlicht werden, aber auch mit großen Premieren wie Jojo Rabbit, auf den wir später zu sprechen kommen. Wir haben uns knapp die Hälfte der Filme angesehen. Zeitlich war jetzt nicht alles möglich, da ja teilweise die Filme auch schon mittags anlaufen und unser eins da ja noch gemütlich im Pyjama
auf Kaffee trinkt
und rumschlummert. Am Freitag haben wir uns zunächst Clifton Hill angesehen. Ich weiß nicht, darf ich es verraten, wir saßen beide nebeneinander, aber ich glaube, nur einer hat 100% des Films gesehen.
Und das war nicht ich.
Nee, das warst nicht du. Aber es war auch nicht weiter schlimm, obwohl du tatsächlich ein bisschen was verpasst hast. Also Clifton Hill ist ein Film von Albert Sheen, der, ja, ich würde sagen, so ein ruhiger, aber durchaus spannender Crime-Thriller ist, der mit einem schönen Score überzeugt, der auch gelungene Bilder abliefert, der eine beunruhigende Atmosphäre hat, der eine richtig gute Hauptdarstellerin hat, die mich durchaus überrascht hat. Ich muss mal ganz kurz gucken. Twopence Middleton heißt die Dame, hat tatsächlich wirklich sehr gut gespielt. Hat mich so an viele andere Filme oder Serien erinnert. Das hat so ein bisschen was von Twin Peaks, aber auch ein bisschen Veronica Mars oder werden noch die Nancy Drew Comics oder Geschichten kennt, die sind auch so in diese Richtung. Es ist einfach ziemlich gelungen, 70 Minuten lang bis zur Auflösung. Also ich will sie jetzt nicht vorwegnehmen, aber die hat mir nicht so ganz gefallen und dadurch ging so ein bisschen auch für mich im Nachhinein die aufgebaute Qualität der vorherigen 70 Minuten so ein bisschen verloren. Ja, ich denke mal schon, das ist der Regisseur hat jetzt ja auch noch nicht allzu viele Sachen gemacht, aber man erkennt auf jeden Fall das Potenzial. Also der schafft es auf jeden Fall, so eine Geschichte durchaus zu erzählen und auch in die richtigen Bilder zu packen. Und das hatte alles so eine beklemmende Atmosphäre und man hat auch mitgerätselt, aber die Auflösung war dann so ein bisschen, ja, zu durchkonstruiert, als dass man da hätte von vornherein drauf kommen können. Und aber auch nicht so, dass man sagt, oh krass, wow. So, es war halt auch kein What-the-fuck-Moment, es war einfach so eine, ja, schon fast banale Auflösung, würde ich sagen, aber der schlägt auch ein paar ernste Themen an und verpackt die auch wirklich gut. Also ich fand ihn durchaus hochwertig und auch sehenswert und David Cronenberg spielt einen Podcaster und allein deswegen sollte man den Film doch unbedingt mal sehen, finde ich. Also mir hat der doch, der hat mir gefallen, also 3,5 Sterne war es mir auf jeden Fall wert. Ich sehe da Potenzial bei dem Regisseur. Also wenn er dann noch ein etwas besseres Drehbuch beim nächsten Mal vorgelegt bekommt, erwarte ich da jetzt vielleicht nichts Gigantisches, aber zumindest in unserem Lieblingsgenre doch sollte man auf dem Schirm haben, den Namen.
Ich werde ihn nochmal nachholen dann irgendwann. aber Podcast habe ich mitbekommen, das war gut, ja.
Ja. Aber dafür warst du umso wacher beim nächsten Film, den wir gesehen haben. Und das ist Synchronic von Aaron Moorhead und Justin Benson, die ja durchaus auch schon ein paar Sachen aufs Parkett gelegt haben. Ich habe tatsächlich die vorherigen Filme eher so ein bisschen ausgelassen, aber du hast ja, glaube ich, Spring gesehen Endless,
ja. Ich habe alle von denen gesehen, außer ihren ersten, den Resolution, sowas. Alle Wörter mit R einmal durch. Genau, den habe ich nicht gesehen. Muss ich noch gucken, vor allem, weil es quasi eine Vorgeschichte zu The Endless ist und man The Endless wohl besser verstehen soll, wenn man den kennt. Und da Endless sehr verworren war, glaube ich, kann das helfen, ja.
Ja, also ob die Besetzung überraschend, das ist erstmal man hat das Gefühl, dass die beiden erstmal so ein bisschen mehr Budget jetzt an die Hand bekommen haben und dementsprechend auch bekannte Schauspieler verpflichten konnten. Zum Beispiel Jamie Dornan spielt zusammen mit Anthony Mackie die Hauptrolle. Das ist ein Film, der hat uns, glaube ich, beide ziemlich überrascht, weil er ja durchaus erstmal auch wie so eine Art Crime-Thriller aus der Sicht von zwei Paramedics quasi verfolgt wird, um dann in ein Zeitreisedrama zu münden. Also das war eine sehr interessante Reise für mich, fand ich.
Ja, die tonalen Sprünge im Film sind wirklich sehr unvorhersehbar. Wie du sagst, er beginnt so als Crime-Thriller. Ich dachte, das geht jetzt in so eine Richtung so fast schon Sieben. Sie entdecken ja, da genau. So ein paar entstellte Leichen mit super merkwürdigen Tatorten, wo du dir nicht herleiten kannst, so wie ist das passiert und was ist da los. Und dann ja, switcht er aber um. Es geht dann quasi um so eine Droge. Ne? Es geht um eine neue Super-Szene-Droge, die leider die Nebenwirkung hat, dass man Zeitsprünge machen kann. Oder das heißt machen kann, man erlebt Zeitsprünge. Je nachdem, wo man sich eben aufhält, quasi jeder Standpunkt auf der Erde bringt dich an einen anderen Ort, zu einer anderen Zeit. Und ja, so verschwinden plötzlich viele Menschen, beziehungsweise ja, ihre Realität verschmilzt mit der Vergangenheit, kann man so sagen. Ja, und daraus entwickelt sich dann ein wirklich stranger Sci-Fi, Horror, ja, fast schon Drama, wie du sagst. Es gibt ja dann so Ebenen, die noch auf der Drama-Ebene laufen, durch Krankheitsfälle und Familien. Entrückung und solche Geschichten. Also es wirklich springt sehr durch die verschiedenen Genres, ja.
Und der schafft auch einen guten Spagat. Und ich dachte ja wirklich zwischenzeitlich, als es dann so langsam angefangen hat mit diesem Time-Traveling, dachte ich so, oh, was ist das jetzt für ein Quatsch? Aber der hat mich richtig schnell wieder zurückgeholt und aufgenommen. Und was vor allem eben auch an den Darstellern liegt, die das halt nicht lächerlich, sondern wirklich glaubwürdig performen und auch sehr emotional performen. Also da, die haben ja beide Hauptfiguren haben ja auch so ihre privaten Schicksalsschläge und das ist alles gut verpackt, ohne dass man irgendwie zu sehr gesättigt wird von einem der Inhalte. Das hat wirklich gut funktioniert und es sah auch wirklich recht hochwertig aus. Also man darf ja nicht vergessen, gerade wenn man im niedrig budgetierten Sektor so eine Sache macht, gerade mit Zeitsprüngen und Ausschnitten aus der Vergangenheit dann auch so. Und der Film löst es eigentlich relativ smart. Er trägt nicht zu dick auf, sondern sucht sich dann schon so Dinge in der Vergangenheit, die man durchaus auch mit dem niedrigen Budget bewältigen kann. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass du merkst, okay, cool, dass sie das jetzt so zeigen können und so.
Also gerade der letzte Zeitsprung, die Endsequenz, die ist schon vom Set her, ist das schon sehr aufwendig.
Ja, auf jeden Fall. Und der hat auch ein paar Momente, wo man auch durchaus schmunzeln muss. Also der nimmt sich zwar sehr ernst, der Film, aber der hat in all dieser, ja, wie sagt man, in dieser schwermütigen Atmosphäre nimmt er sich auch immer ein paar Sekunden, um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern. Mhm. Aber das hat richtig gut funktioniert, muss ich sagen. Und das hat auch so dafür gesorgt, natürlich gibt es da so ein paar Logiklöcher auch. Das hast du ja grundsätzlich immer so. Aber hey, es ist ein Film über Zeitreise. Niemand weiß von uns, wie Zeitreise funktioniert.
Über eine Droge, die Zeitreise auslöst. Also es ist halt wirklich, es ist ein Fantasy-Film. Da muss man es, glaube ich, nicht mit der Logiklupe suchen. Und ich finde es so, wie du sagst, so geschlossen. Trotzdem hat er das alles sehr glaubhaft und eher angenehm ernst und auch emotional rübergebracht, sodass ich ihm da so kleine, sag ich mal, du kannst alles hinterfragen, was Zeitreisen angeht. Wieso funktioniert das jetzt genau so? Wieso ist das jetzt nicht so, wenn er da steht? Und wieso ist das jetzt ausnahmsweise jetzt mal so? Und ja, du kannst über vieles streiten in dem Film, aber wenn du dich einfach mal hinsetzt und das einfach mal aufnimmst und das trotzdem als Geschichte einfach nur erlebst, und diese, sag ich mal, dieses Nutpicking da mal weglässt, dann funktioniert das sehr gut.
Ja, also ich habe dem auch 3,5 Sterne gegeben.
Ich auch.
hat mich echt sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ist ein bisschen verwunderlich. Der hat, glaube ich, hier noch gar keinen Verleih gefunden und das Ganze generell, der Film ist so ein bisschen, wird gerade so ein bisschen unter ferner Liefen verkauft. Ich glaube, der hat auch keine, das sieht man auch auf Letterboxd zum Beispiel, keine richtigen Filmposter und irgendwie so richtig, so einen richtigen Release hat er auch noch so gar nicht, ne? Also das war tatsächlich mal dann auch hier im Programm von den Fantasy Filmfest Nights echt eine Überraschung und auch ein Film, den man halt wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann die anderen Leute ihn zu Gesicht bekommen, aber ich glaube, das wird noch eine ganze Weile dauern. Von daher war es sehr gelungen, dass wir uns den dort ansehen konnten, ja.
Auf jeden Fall.
Am nächsten Tag, am Samstag, hast du dann erstmal, nee, am Sonntag war es, für Angst gesorgt bei mir, als du meintest, du, wo bist du denn hier? Jojo Rabbit kommt gleich. Und ich dachte so, hä? So, ich bin gerade irgendwie, hab gerade meinen altersgemäßen Mittagsschlaf gemacht. Ich dachte so, nee, das kann doch jetzt nicht sein, ich kann jetzt nicht den Film verpassen. War auch nicht so wild, weil du hast dich geirrt, aber konntest deshalb den Film, ich glaube, es ist ein Science-Fiction-Film, Code 8 sehen.
Ja, Code 8 habe ich mir angeschaut. Könnt ihr euch jetzt schon bereits auf Prime angucken. Ist ein dystopischer Sci-Fi-Thriller, sag ich mal, der in einer alternativen Realität spielt. Und der basiert auf einem Kurzfilm von Jeff Chan gedreht. Also der hat auch den Kurzfilm gedreht und jetzt den Langfilm. Er hatte damals quasi für sein Projekt so geworben, um Sponsoren zu finden. Und ja, ist ein Film, der geht so ein bisschen in die Richtung, so wie letztes Jahr auf dem Filmfest lief ja Freaks, so in die Richtung, so eine alternatives X-Men so ein bisschen. Also es geht darum, dass Superkräfte zur Normalität geworden sind. Oder es gibt halt Menschen, die mit Superkräften geboren werden. Und das ist auch irgendwie ganz normal, das weiß auch jeder. Allerdings darf man die nicht nutzen und einsetzen in seinem Alltag, außer man hat eine Genehmigung dafür. Also man muss sich beim Staat eine Superkraftgenehmigung ausstellen lassen. Die kostet aber Schweine viel Geld. Und das kann sich eben natürlich nicht jeder leisten. Es hat sich ein bisschen so an Rundfunklizenz erinnert. So, du darfst nicht streamen. du darfst nicht Superheld sein. Und die Menschen, die das nicht sich leisten können, die nutzen ja meistens die Superheldenkräfte so illegalerweise heimlich, zum Beispiel auf dem Bau. Also die helfen dann bei Baustellen und können dann Sachen mit der Hand schweißen und so, aber das dürfen sie halt nicht. Und immer wieder werden halt Razzien gemacht. Die Polizei geht da halt auch hart gegen vor und die Polizei hat so in der Zukunft so Polizeiandroiden, so Terminatoren, die quasi bei der Polizeiarbeit helfen und halt viel stärker und präziser sind, eben wenn es darum geht. Bitte?
Robocop.
Ja, so ein bisschen eben, wenn es darum geht, eben Superkraft Menschen auszuschalten. Und ja, es geht ja um einen jungen Mann namens Connor, gespielt von Robbie Amell, der, den kennt man vielleicht aus The Babysitter auf Netflix, auch wenn der Film scheiße war, aber da war er drin. Und ja, der ist ebenfalls so ein Superhelden Abtrünniger, der das eben illegal hier und da mal nutzt, um sich ein bisschen Kleingeld zu verdienen, denn seine Mutter ist schwer krank und er möchte alles tun, um ihr irgendwie ärztliche Versorgung zu ermöglichen, aber das ist eben alles sehr, sehr teuer. Basiert in dem Sinne so ein bisschen auf dem amerikanischen eben System, ne? Also auch Gesundheit wird eben nur mit Barem bezahlt quasi. Du kannst keine Krankenkasse hinzuziehen, sondern du bist auf dich gestellt, wenn du nicht viel Geld hast. Und so gerät er durch Umstände an so eine Mafia-Organisation und bekommt eben ein Jobangebot und sagt, hey, arbeite für uns mit deinen Superkräften, erledige ein paar Aufträge für uns, sowas wie eine Bank knacken und so weiter und helf uns mit deinen Kräften und wir entlöhnen dich reichlich. Und ja, in seiner Notsituation nimmt er das quasi an und gerät in einen Strudel dann aus Kriminalität und muss sich eben mit dem Gesetz auseinander, muss sich dem Gesetz stellen, die ab sofort ihn auf der Abschlussliste haben. Und ja, war echt im Endeffekt, ich habe vieles Schlechtes im Vorfeld über den Film gehört, ich fand ihn echt eigentlich ganz solide. Ist so ein typischer Dreierkandidat auf Letterboxd, ne? Also man kann ihn sehr gut gucken, er unterhält. Ich fand die Story, sie ist sehr plump, aber sie wird gut erzählt, die Charaktere sind irgendwie ganz liebenswert, wobei hier der Robbie Amell, der ist so ein bisschen als Hauptdarsteller, der ist schon so sehr so ein Schönling, ne? Also der ist so sehr geleckt, da hätte ich mir vielleicht irgendwie was einen kernigeren Charakter
spielt vorgestellt. Spielt der Bruder nicht auch mit in dem
Film? Der spielt auch mit, genau. Und fand ich so okay. Aber ansonsten macht er eigentlich ganz gute Sachen, hat echt nette Szenen, hat gute Actionsequenzen. Die Effekte sind tatsächlich für so eine auch kleinere Produktion sehr anschaulich. Und insgesamt einfach ein unterhaltsamer Film, der aber einfach nicht, du brauchst, das ist kein hohes Niveau. Er ist einfach, er rutscht dir so durch, ist ein schöner dystopischer Actionfilm mit ein bisschen Superhelden, Zusatz. Und kann man gucken, wie gesagt, ist schon auf Prime, genau, da tut er auch nicht weh, kann man mal durchlaufen lassen an einem Sonntag wie heute, wo wir gerade aufnehmen. Und noch interessanter zu sagen ist, Code 8 wird wohl eine Serie erhalten in Zukunft. Sie arbeiten an einer Serie dazu. Und das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen. Denn das ist das, was man dem Film ankreiden muss. Der macht sehr viele kleine Story-Parts auf, aber erzählt die nicht wirklich aus. Es geht hauptsächlich eben um die Geschichte von Connor und seiner Mutter und wie er ihr eben helfen will und sich durch diese Mafia Reihen da kämpft, beziehungsweise sich erst an ihn hocharbeitet und dann da auch in so ein Netz eben aus Intrigen gerät. Und du hast super viele Charaktere, die eingeführt werden, die aber alle nicht wirklich behandelt werden. Ich kann mir gut vorstellen, wie so, du hast nämlich sehr viele verschiedene Fraktionen. Und so eine Serie könnte eben dann viel mehr Fokus auf diese verschiedenen Fraktionen legen, wie die sich dann ausspielen und so. Ne? Also das kann ich mir als Serie, als Serienformat sehr, sehr gut vorstellen und würde ich auch theoretisch mal reingucken. Von daher mal gespannt, was da noch passiert in Zukunft. Auf jeden Fall Code 8 war so nice to have auf dem Festival, gehört da für mich rein als Film, kann man ihn da auf jeden Fall hinpacken, gehört aber für mich allein dafür, dass er jetzt schon während das Festival lief in Deutschland auf Prime zu haben ist, nicht aufs Festival einfach, weil das ist einfach verschenkt. Auf dem Festival will ich Filme sehen, die ich nirgendwo anders sehen kann, die ich nur da sehen kann. Von daher ein bisschen schade, verschenkter Platz, aber als Film auf jeden Fall anschaubar.
Im Mittelpunkt des Festivals stand ja die Premiere von Jojo Rabbit, dem neuen Film von Taika Waititi, einem der vermutlich angesagtesten Regisseure aktuell. Oder ja doch, kann man schon so sagen, der sich schon eine Fangemeinde aufgebaut hat mit Filmen wie What We Do in the Shadows, Hunt for the Wilder People oder Thor Ragnarok. Jojo Rabbit, ein Publikumsspalter ist es nicht. Also er kommt ja schon durchaus im Querschnitt sehr, sehr gut an, muss man ja wirklich sagen. Ist ja auch für diverse Preise nominiert gewesen. Ist ein Film, der vielleicht, lässt sich drüber streiten. Wir haben das ja auch jedes Jahr irgendwie oder bei jeder Episode über das Fantasy Filmfest, dass wir da ein paar Filme bei haben, die vielleicht gar nicht unbedingt ins Setting passen, also ins Setting des Festivals. Aber ich glaube, bei Jojo Rabbit, das passt schon noch halbwegs, oder?
Ja.
Es ist natürlich schon, ich denke schon, dass der auch vor allem da lief, weil man ihn bekommen hat. Und das ist natürlich ein Film, der heiß erwartet wurde, auch hierzulande. Und den muss man dann natürlich auch bringen. Genre-technisch ist jetzt weder Horror noch Science-Fiction noch Fantasy, aber irgendwie passt es doch noch irgendwie so halbwegs rein.
Ne? Ja, er ist halt der Favorite dieses Jahr. Ne?
Ja.
Also sie machen es mittlerweile ja immer, dass sie so einen Hochkaräter reinholen, weil sie müssen ja nun mal auch einfach ans Geld denken. Sie sind kein, haben wir auch schon oft gesagt, glaube ich hier, sie sind kein gefördertes Filmfestival wie so ein Hamburg-Filmfest oder das Köln-Filmfest. Also sie werden nicht von der Stadt gefördert oder von der Filmförderung, sondern sie sind auf sich allein gestellt. Dahinter steht eine Firma, die ganz normal Geld verdienen muss. Und die müssen auch gucken, wo sie bleiben natürlich. Und so Sachen eben wie Synchronic füllen die Hallen leider nicht, muss man sagen. Ob das jetzt wirklich an den Filmen liegt oder auch am Marketing vom Filmfest, darüber bestreiten wir uns seit Jahren. Aber ja, eben Sachen wie Jojo Rabbit holen sie sich natürlich um hier. Es ist schon, es war jetzt 2 Wochen im Voraus, ne? 2 Wochen vor Kinostart konnten sie ihn jetzt zeigen in den ersten Städten, wo er lief. Und das ist natürlich für sie ein Anreiz, um da die Hallen zu füllen, um da natürlich auch ein bisschen das Geld reinzuholen, was die anderen Filme vielleicht aussetzen.
Ich hätte von Jojo Rabbit tatsächlich aufgrund der Trailer eine reine Komödie erwartet und zunächst sah es ja auch so ein bisschen so aus, gerade zu Beginn des Films. Ich dachte auch, dass der komplette Film, du kannst ja gleich nochmal genau erzählen, worum es geht, aber dass der in diesem ganzen Jugendcamp dort spielt, was er gar nicht tut, sondern vielleicht nur 10, 15 Minuten und dann doch im Verlaufe sehr viele emotionale und auch tragische Momente beinhaltet, die dann immer mal wieder von Gags und Pointen unterbrochen werden. Aber es ist im Grunde schon ein sehr warmherziger, positiver Film mit schönen Botschaften. Was hast du denn erwartet, bevor wir den Film gesehen haben? Also war dir klar, hast du genau das bekommen, was du erwartet hast?
Nee, gar nicht. Der Film überrascht total und das ist halt, wie du gerade sagst, ich möchte da jetzt noch nicht mal Böswilligkeit unterstellen, die Vermarktung des Films ist schon sehr einseitig. die Vermarktung des Films zeigt ja eigentlich einen klassischen Waititi im Stile eben von, ja, von What We Do in the Shadows oder Wilder People, der wirklich von Humor durchzogen ist, wobei selbst Wilder People hat kleine andere Elemente, aber auch sehr spärlich. Aber man erwartet schon eine klassische Satire, eine überzogene Satire, ja, Schenkelklopfer am laufenden Band und mal quasi einmal kurz das gesamte Dritte Reich auf den Kopf gestellt und ins Lächerliche gezogen. Genau, und dem ist halt nicht so. Und ich finde es aber im Endeffekt, ich habe es nicht als schlimm empfunden, weil es mich dadurch noch mehr überrascht hat, wie viele Facetten der Film eigentlich wirklich bietet. Und der hat mich so doch dann doch sehr kalt erwischt, was einige Momente angeht.
Kalt erwischte mich vor allem tatsächlich die Performances im Film. Also ich muss sagen, ich bin ja schon seit vielen Jahren großer Scarlett Johansson-Fan, musste aber in letzter Zeit ja doch eher mich an irgendwelche Marvel-esken Rollen gewöhnen, nachdem sie ja dann doch so ein bisschen das Indie-Kino beiseite gelegt hat, aber jetzt wieder voll da ist mit Marriage Story oder eben auch Jojo Rabbit und sie hat wirklich lange nicht mehr so gut gespielt, also das hat sie wirklich richtig klasse gemacht, für mich richtig schön, so diese Mutterrolle, die sie dort spielt, so ja. Warmherzig, aber auch so smart und clever und auch humorvoll, das macht sie klasse und auch die beiden Jungstars, Roman Griffin Davis und Thomasine McKenzie, die spielen richtig großartig, muss ja, ich sagen. Definitiv. Also das hat mir wirklich, war für mich auch das Highlight des Films, die Schauspielleistung über Taika Waititi selbst als Adolf Hitler Verschnitt. Ja, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, würde ich sagen. Dem können wir ein extra Segment
widmen. Er war halt die Karikatur natürlich, ne? Klar.
Ja.
Aber auch ein Sam Rockwell ist halt wieder super als Captain Klenzendorf. Und überhaupt, der ist einfach sehr gut besetzt, der Film. Der ist sehr gut besetzt.
Ja, tatsächlich, bis in die kleinsten Nebenrollen, muss man wirklich sagen. Ja, okay, gehen wir vielleicht erstmal auf den Humor des Films ein.
Also, wir können ja einmal kurz für all die ihn wirklich noch nicht gesehen haben und jetzt gar nichts kennen, wir können einmal kurz sagen, worum es geht. Also, es geht um Roman Griffin Davis, der spielt eben Jojo Betzler, einen kleinen Jungen spielt zum Ende, so gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im Dritten Reich und er ist ein aufstrebender Nazi, kann man sagen. Er ist gerade einberufen worden in dieses, ich weiß nicht, wie das genau heißt, das ist ja quasi die Vorstufe von der Hitlerjugend. Also diese Camps, wo Schüler beziehungsweise die Jungs angefüttert werden sollen für die Hitlerjugend und ihnen werden da eben, ja, ist fast wie so ein Pfadfindercamp für Nazis, ihnen werden da diverse Dinge erklärt, ne, wie so alles zu laufen hat und wer ist der Feind, der Jude und wieso ist er so böse und wird an die Tafel gemalt, dass der Jude aussieht wie ein Teufel mit Hörnern und so und ja, so Kinderindoktrination schon in frühen Jahren einfach, ich weiß nicht genau, wie man das nannte früher, aber auf jeden Fall ist das so die Vorstufe der Hitlerjugend und dann schon mal die ersten Erfahrungen auch mit Waffen und im Wald trainieren und Granaten werfen und hast du nicht gesehen. So und er ist da so richtig Feuer und Flamme und ist halt, ne, ja, wie gesagt, aufstrebender junger Nazi, der da voll dran glaubt und das alles ganz toll findet. Und bestärkt wird er da in seinem Glauben immer von seinem imaginären Freund, nämlich niemand anders als Adolf Hitler. Und der ihm dann ja gut zuspricht und immer wieder sagt, was für ein toller Junge er ist. Und er muss ja ans Reich glauben und hast du nicht gesehen. Und ja, das Ganze. Seine ganze kleine Welt fängt dann an, verrückt zu spielen, als er herausfindet, dass in ihrem eigenen Elternhaus auf dem Dachboden, beziehungsweise in diesem Zwischendecken, sich eine junge Dame auffällt, nämlich Elsa, das ist Thomasine McKenzie, die eine Jüdin ist und findet halt heraus, dass in seinem, beziehungsweise in dem Haus seiner Mutter, eine Jüdin versteckt wird oder sich versteckt hält und dann fängt an, sich sein Leben auf den Kopf zu drehen. Und im Endeffekt geht es einfach darum, dass ein zu zeigen, wie ein, wie die NS-Zeit aus der Sicht eines sehr kleinen Jungen stattfindet und aus seiner Sicht, wie er das wahrnimmt und wie das plötzlich sich verändert, wenn er mal hinter diese Propagandafassade anfängt zu blicken. Das kann man so mal grob als Handlung zusammenfassen.
Ja.
Erstmal Humor.
Weil das vielleicht die größte Diskrepanz in unserer Einschätzung des Films sein dürfte. Also es ich hatte tatsächlich meine Schwierigkeiten. Also der hat natürlich Gags bei denen man immer lacht, zum Beispiel gerade eben schon am Anfang in diesem Pfadfinder-Camp da. Aber generell, also Taika Waititi spielt eben ein Klamauk-Hitler dort, der quasi im, helfe mal kurz.
Was suchst du?
Von dem kleinen Jungen in Gedanken quasi auftaucht.
Imaginärer
bester Freund sozusagen. Und ja, ich habe da wirklich ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt, weil für mich wirkt das Ganze so, dass man diese Dritte Reich-Satire so explizit für die Amerikaner produziert hat, weil ich finde, dass dort das Thema auch in seinen Humorebenen doch eher oberflächlich behandelt wird. Das sind halt so Witze, die man irgendwo auch schon gesehen hat, sei es in irgendwelchen deutschen Filmen oder auch in ausländischen Filmen oder sei es bei Charlie Chaplin schon. Und da lacht man vielleicht einmal drüber, wenn sich da ein paar Leute mal beim Heil Hitler begrüßen, aber wenn dann irgendwie so eine Szene 5 Minuten geht und jeder, ja, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, ja, Heil Hitler und sich alle irgendwann begrüßt haben, dann ist das für mich dann irgendwann auch mal durcherzählt, das Ganze, und ich finde, dass fast alle Gags so auf diesem Niveau funktionieren und auch dazu beigetragen hat, das Ganze Sprachproblem. Also es sind ja fast alle Figuren oder alle Figuren nicht deutsche Herkunft, also nicht Muttersprachler, und trotzdem hat man ihn, um den satirischen Charakter zu verstärken, noch so ein Fake German Accent, also auch im O-Ton, erteilt, und das fand ich auch extrem misslungen und albern so ein bisschen. Und ja, also der Humor kam mir nicht an, muss ich sagen. Also es hat nichts damit zu tun. Also ich finde schon, dass man auch über diese düstere Zeit der Geschichte oder düsterste Zeit der Geschichte, gerade der deutschen Geschichte, natürlich seine Späße mitmachen kann und seine Witze mitmachen kann. Aber es verkauft es schon, hatten wir auch schon diskutiert. Das ist so ein bisschen konträr zu dem Punkt. Du hast es eben gesagt, das ist alles aus der Sicht, aus der Perspektive eines kleinen Jungen erzählt. Aber es wird schon so verkauft, dass man vor diesen Nazis ja eigentlich gar keine Angst haben braucht, weil es ja eh alles nur blöde Idioten sind. Und ich finde einfach, dass man der Legacy sozusagen, der vielen Millionen Leute, die dort umgekommen sind, nicht unbedingt gerecht wird mit diesem Film. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kam mir einfach auch natürlich, wie gesagt, es ist die Perspektive, aber die hat der Film nun mal. Und ich finde nicht, dass er dort konsequent wirklich die Schrecken dieser Zeit umsetzt. Natürlich hängt dann, Achtung Spoiler, hängt dann irgendwann seine Mutter dort am Galgen, aber ich weiß nicht, das war mir nicht tiefgründig genug. Also es ist alles so an der Oberfläche, was ist noch unterhaltsam und wie bleibt das Ganze unterhaltsam, ohne dass wir jetzt zu sehr da in die Tiefe gehen. Und natürlich hat er seine emotionalen und traurigen Momente, die kamen auch bei mir an, gerade natürlich gegen Ende des Films. Aber die Humorebene, sorry, da war ich doch ziemlich raus.
Ja, du weißt ja, ich habe eine andere Meinung wie du. Haben wir schon viel auch darüber gesprochen, viel.
Deswegen bist du auch heute zum letzten Mal da.
Genau. Und ja, für mich hat das komplett super funktioniert. Ich habe Tränen gelacht im Kino. Ich habe Tränen geweint vor Trauer. Ich habe alle Emotionen durchgemacht in diesem Film, die es gibt. Für mich ist es fast eine Perfektion von der Mischung her und auch vom Comedy-Aspekt. Waititi selber als Hitler fand ich extrem gut. Ja, du machst einen Punkt auf jeden Fall. Das wurde alles schon gemacht. Sei es jetzt in Tarantino mit Nein, 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 Nein und so, ne? Also die Inszenierung von Hitler selbst hier ist natürlich komplett drüber. Wie gesagt, es ist der Karikaturpart im Film. Er hat auch andere Slapstick-Momente, aber Hitler sticht hier schon sehr raus als komplett entrückte Figur, die fast hier ein Theaterstück aufführt. Hat für mich aber funktioniert, weil Hitler war auch ein Selbstinszenator, und das überträgt Waititi halt hier. Dieser imaginäre Freund hier soll ja quasi die Stütze für Jojo sein. Es ist das, was ihn antreibt. Du merkst halt, wie stolz dieser Junge quasi ist, ja Teil dieses Nazi-Regimes zu sein, und er hat Hitler-Poster in seinem Zimmer hängen und er äußert immer wieder den Wunsch, wenn er groß wird, gehört er zu Hitlers Leibstandarte mit sein persönlicher Diener und so weiter. Und deswegen spinnt er sich das ja so zusammen, dass Hitler ihm Lebenstipps gibt, dass Hitler sein bester Kumpel ist und sie zusammen durchs Naziland marschieren. Und Und selbst wenn er Zweifel hat, und das ist ja, was Hitler ja quasi in dem Film darstellt, ist in seinem Gewissen oder in seinem Inneren der Teil, der Nazi sein will. Und umso weiter der Film voranschreitet und durch die Story dann eben anfängt, Dinge zu hinterfragen, andere Perspektiven zu bekommen, einmal durch Elsa, aber auch durch seine Mutter. Es geht ja auch darum, dass der Vater nicht mehr da ist, der ist in den Krieg gezogen, vermutlich ist er gestorben. Man weiß es halt nicht, er ist auf jeden Fall nicht zurückgekehrt bisher. Er trägt so viele Probleme in sich, so den Verlust oder das Fehlen der Vaterfigur, dann eben plötzlich zu entdecken, oh, die Juden sind gar keine Teufel mit Hörnern, wie ich es immer in der Schule lerne. Und er Stück für Stück lernt er ja über den Film hinweg, dass vielleicht doch alles, was ihm die Nazis da erzählen, alles gar nicht so cool ist und gar nicht so stimmt, wie sie es behaupten. Und dann hast du quasi Jojo, der anfängt, Sachen zu hinterfragen, und Hitler als imaginärer Freund bleibt ja so dieses Nazi-Gewissen, was dann, und er wird ja dann immer wütender, so über den Film, und fängt ihn irgendwann sogar anzuschreien, so nach dem Motto, das ist der Part an ihm, der an diesem NS-Glauben festhalten will, und der will ihn unbedingt dabei belassen, dass das alles stimmt, und er ist ja ein Verräter, wenn er jetzt anfängt, das zu hinterfragen und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du eben, wie gesagt, die Dinge aus dem wahren Leben bei ihm, die ihn da rausziehen Stück für Stück. Und das fand ich halt super dargestellt dadurch, dass dieses Unterbewusstsein einfach Hitler ist, das daran festhalten will, an dieser Propaganda, die ihm seit Kindertagen eingeimpft wurde und sein ganzes Leben eigentlich bestimmt. Und auf der anderen Seite hast du dann, wie gesagt, eben die anderen Nazi-Figuren, die auch alles so, sag ich mal, in dem Sinne Trottel sind. Aber ich fand nicht mal, dass er das irgendwie despektierlich behandelt, sondern eher du siehst eigentlich keine wirklichen hochrangigen Figuren der Nazis im Film. Es sind alles irgendwie, du hast halt Sam Rockwell und hier, wie heißt er aus Game of Thrones? Hier ist Theon Greyjoy.
Elfie Allen.
Ja, genau. Der spielt ja auch da einen der Ausbilder. Das sind ja auch alles, sag ich mal, junge Erwachsene bis und vor allem halt, das sind auch, die haben keine Stellenwerte bei den Nazis da, die man sieht. Dann hier noch die Ausbilderin, hier die Blonde, ich vergesse auch mal ihren Namen.
Rebel Wilson.
Ja, Rebel Wilson. Da als BDM Kampffrau irgendwie, die auch irgendwie ein IQ von einer Fellkartoffel hat. Das sind ja auch alles so eher so untere Ränge bei den Nazis, und die sind auch alle halt nicht smart, aber das passt ja auch zu ihren Rängen so. Die müssen halt, die sind halt dafür da, dass sie diesen Schülern an der Tafel aufzeichnen, wie ein Jude aussieht, mit Hörnern und so. Also das sind ja auch alles so unterrangige Positionen. Und du merkst halt dann irgendwie, das ist ja kein wichtiger Stützpunkt, wo die sich da aufhalten. Das ist halt irgendein Dorf. Ja,
aber was will mir der Film damit erzählen?
Bitte?
Aber was will mir der Film damit erzählen, mit dieser Porträtierung dieser Figuren?
Dass Nazis im Endeffekt, im Endeffekt geht es ja eigentlich darum zu sagen, wie beeinflussend sie waren. Und obwohl sie halt nur Scheiße da erzählen, dass du als Zuschauer ja weißt, funktioniert das für die Kids, und du siehst halt, wie die an dem Kram glauben und die als Vorbilder nehmen, obwohl sie halt die letzten Idioten sind. Und ja, dann hast du halt dann, wie gesagt, die Ebene, dann fängt er halt an mit den Slapstick-Momenten halt während dieser Ausbildung und so weiter. Und das war einfach für mich halt, das ist halt Titi-Humor, aber den liebe ich halt. Weil der ja, funktioniert halt in so all seinen Filmen für mich, und der macht, der porträtiert einfach nur seine Art von Humor, den er bisher immer durchgezogen hat, jetzt auf die Nazi-Zeit. Und das hat für mich jetzt an sich perfekt funktioniert, aber das liegt auch einfach daran, weil ich seinen Humor wirklich liebe. Wenn man mit seinem Humor vielleicht generell auch manchmal Schwierigkeiten hat, dann wird das hier auch Schwierigkeiten machen. Das ist mal auf jeden Fall Fakt. Also ich fand den Humor extrem gut. Das heißt, der Wortwitz, so Slapstick sei dahingestellt, funktioniert nicht immer, aber die Wortwitze waren super. Und zum Beispiel auch, was du angesprochen hast, diese Szene mit diesem Heil, Heil, Heil und so, wo dann die, das war zum Beispiel eine Szene, die fand ich extrem stark, weil als dann die Gestapo kommt, weil da hast du gemerkt, okay, das sind doch mal andere Charaktere. Das ist nicht der Bodensatz der Nazi-Gesellschaft, sondern das sind die Leute, die dich halt einfach ins Grab bringen. Und auch wenn die Szene sich dann nachher komödiantisch auflöst, fand ich, war die Anspannung in der Szene trotzdem vorhanden. Und das fand ich krass, wie er es schafft, lustige Szenen trotzdem aufzubauen, dass du eine Anspannung hast und du weißt trotz allem, obwohl es alles gerade lustig eigentlich ist, wenn hier was schief geht, dann landet gleich wieder am Galgen so. Und zwar for real. Und das fand ich, hat er extrem gut gemacht. Und wie gesagt, zum Beispiel die Szene mit dieser Begrüßungsfloskel, ja, das kennt man schon. Ich habe mich trotzdem totgelacht so. Aber das liegt einfach, wie gesagt, daran, dass ich Waititis Inszenierung da einfach mag. Das ist einfach, es trifft genau meinen Humor. Und wie gesagt, wenn man halt generell über seinen Humor in anderen Filmen auch lachen konnte, behaupte ich mal, kann man das in Jojo Rabbit auch.
Ja, also das ist natürlich kein, das zu Recht, das ist ja, und soll es ja auch nicht sein, kein akkurates Historiendrama. Aber ja, also wenn man ein bisschen sich belesen hat oder Dokumentation gesehen hat, gerade eben, wie es dann eben auch dort in der Schule zuging für Leute in dem Alter, in dem sich Johannes befindet oder Jojo, da wurde eben nicht von irgendwelchen Karikaturen gezeigt, hier, so sieht dein Judo aus, sondern da hast du dann auch Dresche und Schläge bekommen und weiß ich nicht was alles. Das wurde dann ja schon ein bisschen anders indoktriniert und für mich ist es einfach ein bisschen zu, also für, weil man muss halt auch dazu sagen, er traut sich ja aber auch nichts. Also das ist ja alles so Satire, die sich im Rahmen zu, ja, da regt sich jetzt aber auch keiner drüber auf, großartig und sowas. Also er schlägt ja dann auch nicht über die Stränge. Also ich stelle mir gerade vor, was zum Beispiel, fällt jetzt auch kein Beispiel ein, aber er hätte ja auch richtig über die Stränge schlagen können. Das macht er dann irgendwie auch wieder nicht. Also es ist irgendwie schon noch so, dass man alles im Rahmen des Entertainments und da hat er das Act jetzt auch nicht so wirklich an. Da könnten sich ein paar von vielleicht gestört fühlen, aber die finden den Film dann trotzdem gut. Und das Drama war mir dann auch wiederum nicht tiefgründig genug, weil es dann auch alles so ist. Das gibt's halt auch in zig anderen Geschichten schon drüber, dass jemand ein Urnazi bekehrt wird, weil bei ihm im Schrank ein jüdischer Mitbürger versteckt wird und sowas. Das hab ich alles schon zigmal gelesen und gesehen. Und deswegen hat mir das einfach im Konstrukt nicht so. Also ich habe den Film, wie gesagt, mit einem guten Gefühl, positiven Gefühl verlassen, den Kinosaal, und fand ihn auch wirklich sehenswert, aber so diese Nachhaltigkeit, die hat mir da irgendwie komplett gefehlt und das muss ein Film über den Faschismus erstmal schaffen, dass er bei mir nicht großartig in Erinnerung bleiben wird. Aber wie gesagt, das ist ein super produzierter Film, der ist auch gut ausgestattet, sieht gut aus, hat eine tolle Besetzung, aber für mich ist das einfach so, ja, Waititi dreht jetzt so einen Amateur-Tarantino-Wes-Anderson-Film. Das war mir einfach zu unrund im Gesamten. Aber ich fand ihn trotzdem sehenswert natürlich. Aber es war für mich schon eine Enttäuschung trotzdem. Einfach gemessen daran, dass ich einfach einen richtig, richtig guten Film für mich subjektiv erwartet habe und das hat er mir dann nicht geliefert.
Ja, ist ja fair enough, so verstehe ich. Ich verstehe deine Kritikpunkte auch. Wie gesagt, es ist halt so eine Auffassung einfach, wie man das verarbeitet. Ja. Wie gesagt, ich fand es zum Beispiel eigentlich nicht schlimm, dass er nicht über die Stränge geschlagen ist, weil wenn du sagst ja, er behandelt das, er soll das ja irgendwie alles trotzdem, sag ich mal, historisch nicht akkurat, aber mit Respekt behandeln. Und ich fand, das hat er trotzdem gemacht, weil er hat nicht reingebohrt und er ist niemandem hart auf die Füße getreten, aber in keine Richtung. Also wenn überhaupt in die Nazi-Richtung, aber ich finde nicht, er hat Opfer despektierlich behandelt oder er hat irgendwas falsch dargestellt. Und das fand ich eigentlich.
Nee, weil er es nicht dargestellt hat, das ist ein bisschen mein Problem.
Ja.
Er deutet einmal kurz, wie gesagt, man kann das alles rechtfertigen mit der Perspektive kleiner Junge und der hat es nicht anders mitbekommen, aber es wird einmal tendenziell kurz gesagt, dass ich glaube, wer ist unsere weibliche Hauptrolle in der Figur?
Elsa.
Elsa, dass ihre Eltern mit dem Zug abtransportiert wurden.
Ja, genau.
Das war's.
Ja, genau.
Beiläufig, so in einem kleinen Kommentar. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, okay, das sind Sachen, die eh jeder halbwegs geschichtsinteressierte Mensch oder
ja, aber darum geht's nicht. Da gehst du, finde ich, für mich aus der falschen Perspektive ran. Da musst du wieder ran, aus der Perspektive rangehen, die Kinder haben im Film.
Habe ich ja gerade gesagt, man kann das alles mit der Perspektive.
Die kennen das halt nicht. Die wissen nur, da ist ein Zug. Die wissen aber nicht, wo der hinfährt. Die wissen nicht, was da passiert. Und das muss man einfach so stehen lassen. Das finde ich absolut richtig so. Und klar, als Zuschauer weißt du es dann. Und das ist natürlich das, was auch die Emotion dann für mich auslöst. Und wie gesagt, und da diese Momente, finde ich, für mich oft, die waren klein, ja. Aber dadurch, dass die so unverhofft kamen und ohne, dass man die im Trailer auch überhaupt gesehen hat oder dass der Film damit geworben hat, haben die bei mir dann sehr, sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, dass überhaupt das ganze Spiel dann mit der Rosie, mit Jojos Mutter, mit Scarlett Johansson, dieser ganze Arc, dass dann eben revealed wird, dass sie halt eine Verräterin ist, dass die eben zum Widerstand gehört. Und dass dann diese kleinen Geschichten mit Elsa, dann mit ihrem angeblichen Freund, ne, dieser Aufbau mit den Briefen, die er dann schreibt, da waren so viele kleine, schöne Sachen drin, die das alles immer so unterfüttert haben. Und dadurch hat dann jeder Moment des Dramas oder der Momente, wo es dann wirklich emotional wird, finde ich, haben für mich so super funktioniert, weil das alles so Kleinigkeiten waren, die das gefüttert haben. Und allein dann eben du hast dann diesen Aufbau, wie gesagt, die Vaterfigur fehlt, dann hast du dieses Hinterfragen, Jojo hinterfragt ja dann teilweise auch seine eigene Mutter, eben weil er durch diesen Nazi-Gedanken so geprägt ist, und er fängt ja schon an zu zweifeln dann und will dich jeden durchleuchten, bis zu dem Moment dann eben, wo sie selbst dann aus dem Leben scheidet, und es hat mich so unfassbar gekickt halt einfach. Und wie gesagt, für mich hat er wirklich einfach geschafft, da diese überbordende Comedy mit einem wirklich total einfühlsamen Drama zu connecten, wie gesagt. Und ja, wie gesagt, hat für mich funktioniert. Also für mich ist das Film fast nah an der Perfektion. Aber da sieht man halt mal wieder, wie verschiedene Filme einfach wirken können.
Ja, dafür sind sie ja auch da.
Absolut.
Du hast abschließend am Sonntag noch eine, ja, was ist es, Splatter-Komödie gesehen?
Ja, Komödie würde ich noch nicht mal sagen. Also ist eher so ein
Oder Fun-Splatter? Oder
es ist nicht mal Fun-Splatter, das ist es ja. Es ist nicht wirklich Fun-Splatter. Ich würde ihn Splatter-Hommage nennen vielleicht. Oder ja, es ist ein Splatter-Thriller im Endeffekt. Es ist auch ein dystopischer Film, der, es geht um VfW oder VFW, aus 2019, ein Film von Joe Bégosch, der hat zum Beispiel Almost Human gemacht, oder letztes Jahr auch war er auch auf dem Filmfest mit seinem Film Bliss. Er hat also in 2019 zwei Filme gleich abgeliefert. Und der titelgebende Name des Films steht for Veterans of Foreign Wars. Also es geht da um Kriegsveteranen, die zum Beispiel in Vietnam und Co. gedient haben, also in Auslandseinsätzen im Krieg waren. Und dieses VfW ist ja eine gleichnamige Kneipe, die betrieben wird von Fred, gespielt von Stephen Lang. Und ja, der dort stets in einer dystopischen Zukunft seine Kumpels versammelt, die früher im Krieg waren und die sich da einen reinschütten und über alte Zeiten philosophieren, sich dabei auf einem Röhrenmonitor alte Aerobic-Videos angucken mit netten Damen, also aus 1980. Und so, das ist eigentlich ihr Lebensinhalt. Sie schwelgen in alten Erinnerungen und trinken harten Stoff. Und in dieser Welt, in dieser dystopischen Welt, gibt es eine umkämpfte Droge, die sehr, sehr viel wert ist. Sehr, sehr viele Menschen sind davon abhängig und macht sie zu, ja, fast willenlosen Zombies, kann man fast schon sagen. Die in der Darstellungsweise erinnert es auch sehr an Untote, aber sie sind einfach eben schwer drogenabhängig, so ein bisschen wie Crystal Meth mal 1000. Und ja, es geht quasi darum, zufälligerweise gegenüber von der Kneipe VfW ist ein altes, stillgelegtes Theater, in dem sich eine Drogen-Junkie-Bande versteckt, beziehungsweise da ist so ein Drogenboss, der dort seine Junkies mit Drogen versorgt und so eine Drogenhöhle gebaut hat. Und ein junges Mädel, deren Schwester sich dort umgekommen ist, will sich an diesem Drogenboss rächen und klaut aus seinem Safe, der kurz unbeobachtet ist, die ganzen Drogenpäckchen. Und allein eins davon, wird irgendwie später im Film gesagt, hat irgendwie einen Wert von ein paar Milliarden Euro oder so, keine Ahnung, oder Dollar. Auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Und sie klaut da irgendwie 3, 4, 5 Drogenpäckchen und haut halt ab. Und die kriegen es aber mit und verfolgen sie. Und was sie macht ist, sie rennt quer über die Straße und in die Kneipe von Fred rein und verschanzt sich dort. Und naja, unverhofft werden dann die alten Kriegsveteranenfreunde zu Beschützern, denn wollen die ganzen Drogenjunkies jetzt da rein, weil nämlich keine Drogen mehr da sind drüben im Theater. Und natürlich will der Drogenboss seine Ware wieder haben. Und so beginnt dann so ein, ja, quasi Assault on Precinct 13 Hommagefilm. Also der Film ist ganz klar so eine Carpenter-Hommage von der ersten Sekunde an. Das erste, was im Film einsetzt, ist ein Synthi-Score und so ein alter 80er-Jahre-Schriftzug wird eingeblendet, so, und du weißt sofort, wo es lang geht. Also das ist eine ganz klare Hommage so an die alten Tage. Du hast neben Stephen Lang hast zum Beispiel auch Leute wie William Sadler drin oder auch ein Fred Williamson, das ist der, oh, wie heißt dein Charakter schon, Dusk Till Dawn? Ich komme gerade nicht drauf. Also auf jeden Fall ist von Dusk Till Dawn, in Dusk Till Dawn natürlich eine legendäre Rolle ja gespielt, wo er auch damals schon aus dem Vietnamkrieg erzählt hat mit seinem Bajonett und so, ne? Man erinnert sich. Ja, er spielt halt quasi, im Grunde ist halt die gleiche Rolle wieder hier. Sein Sohn ist auch dabei, Tom Williamson und so wie Martin Cove und David Patrick Kelly. Also so alles so alte 70er, 80er Jahre Haudegen hier. Nicht die großen Stars dieser Zeit, aber die eben schon lange, lange in diesem Geschäft sind und lange schon in auch Genrefilmen geglänzt haben. Und ja, der Film ist wirklich ein brachialer, brutaler Splatterfilm geworden. Mit, ja, wie du sagst, ist kein Funsplatter, also er hat Humor definitiv. Da gibt es einige sehr, sehr witzige Dialoge und gerade William Sadler liefert hier mega, mega lustige Sprüche und ein paar Anekdoten zum Wegschmeißen. Aber im Endeffekt ist der Ton des Films ist schon derbe und ernst. Also es ist jetzt kein Evil Dead 2. Wenn hier gesplattert wird und wenn hier Gewalt passiert, dann schon wirklich sehr, sehr brachial und hart. Also, wie gesagt, die verschanzen sich dann eben in dieser Bar und von außen wollen die ganzen Drogen-Junkies und diese Gang eindringen und sie bauen dann drinnen halt Fallen. Und weißt du, es gibt dann so eine Plansequenz, wie sie halt ein bisschen wie von Dusk Till Dawn am Ende, wie sie dann so Pfähle anspitzen und irgendwelche Fallen bauen, die ausgelöst werden, wenn die Tür geöffnet wird und irgendwelche Waffen sich bauen und hast du nicht gesehen. Und sobald dann eben die Türen irgendwie doch dann brechen, wird alles niedergemetzelt, was nicht bei drei auf dem Baum ist quasi. Und der hat zum Beispiel ein Sounddesign, was halt auch dazu beiträgt, dass das alles so brachial klingt. Jeder Schlag oder es gibt so eine Szene, da wird einem Junkie so mit dem Knie so 15 Mal ins Gesicht getreten mit brachial und jeder Soundschlag klingt wie so ein, als ob du eine Holztür eintrittst, weißt du, alles klingt so super brachial und Knochen brechen und der Splatter ist gar nicht so explizit, wie man jetzt meinen mag vom Hören allein. Es wird oft nicht weggeschnitten, aber die Kamera ist sehr wackelig und filmt meist so daneben. Also du siehst so halb, bis das Blut spritzen, du siehst es aber oft nicht direkt, wie irgendwelche sag ich mal, Körperteile abgetrennt werden oder irgendwas, wo reingestoßen wird. Du siehst meistens eher so die Konsequenz daraus, aber trotzdem durch diese ganze Machart und es ist alles halt so dreckig und düster und schäbig und es wirkt einfach super brachial und einfach super brutal. Und ja, das ist eigentlich der Film. Er hat nicht mehr tatsächlich. Das ist der Film. Es geht um quasi Veteranen gegen Drogenjunkies. Aber es macht einfach wirklich richtig Laune. Das ist so ein Film gewesen, den ich lange mal wieder auf so einem Filmfest sehen wollte, den das FFF auch öfter jetzt schon ein paar Mal nicht hatte, in der Kategorie solcher Filme. Aber das sind die Filme.
Das klingt auch so, als wäre es eben ein Film, also der klassische Festival Crowdpleaser, der aber im Heimkino vielleicht nicht mehr ganz so gut funktioniert.
Das ist der Punkt. Ich glaube auch nur mit Kumpels. Also wenn man sich zusammen so einen Filmabend reinzieht, ein paar Bier, dann glaube ich auch, funktioniert das gut. Alleine auf dem Sofa zu Hause, glaube ich, bist du nicht so involviert. Dann glaube ich, also wenn guckst du, dann funktioniert er von seinem Humor her, also von der Darstellung, den Charakteren, die echt cool sind und so, das klappt alles. Aber ich glaube, dann bist du irgendwann schon übersättigt und dann bist du eher so, ja, okay, jetzt kann es auch gleich vorbei sein. Im Kino war es halt eine Gaudi, es gab Szenenapplaus, es gab also nicht so überbordend, wie ich mir erhofft hatte. Das liegt auch vielleicht ein bisschen am deutschen Publikum, die ja nicht immer ganz so abfeiern, wie man es so aus anderen Ländern immer wieder hört, wenn da irgendwelche auf Genre-Festivals mal so Crowdpleaser laufen, wo dann wirklich die Meute tobt und so. Aber es war schon deutlich, deutlich Spaß im Saal vorhanden und alle hatten Grinsen im Gesicht und ja, das ist so ein Film, der auf dem Festival natürlich sehr gut funktioniert und ich denke mal auch mit ein paar Freunden zu Hause kann man sich immer angucken. Ich glaube, ein Release bin ich jetzt gar nicht sicher, ob der schon geplant ist in Deutschland, aber ich bin mir...
Ich weiß gar nicht, Bliss ist ja auch noch nicht draußen.
Bliss ist auch noch nicht draußen, aber auch Lord Miss Human und der, wie hieß der andere, Mind's Eye von Bilgos sind beide in Deutschland raus mittlerweile. Also die werden schon kommen, auch der hier wird sicherlich kommen. den kann man sich auf jeden Fall angucken. Das ist ein sehr, wenn man eben gerade auf diesen A-Retro-Charakter steht, der so alte Carpenter, wie gesagt, Assault on Precinct 13, so mit einer Kneipe quasi hier, anstatt der Polizeistation. Und dazu eben ordentlich Gewalt ab kann und da Spaß dran hat, wenn ordentlich gemeuchelt wird im 80er-Stil, dann kann man sich VFW auf jeden Fall angucken.
Sehr gut. Ja, ein paar Filme mussten, wie gesagt, aus Zeitgründen auslassen, aber wir lassen nicht nach. Auch in diesem Jahr wird es natürlich vom richtigen Fantasy-Filmfest wieder unsere allseits beliebte Coverage geben. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dabei gewesen seid. Vor allem auch du, André. Danke, dass du wieder da warst.
Gerne, gerne. Man kann ja schon vielleicht noch gerade vorweggreifen. Im Mai sind die nächsten Nights.
Ja.
Die waren früher sonst immer so eher schon April, Ende März. Jetzt sind sie im Mai und dann im Herbst, wie du gerade sagst, da ist dann wieder das richtige lange Filmfest, das zweiwöchige. Kann man sich auf jeden Fall schon mal vormerken.
Wunderbar. Okay, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons.
Ciao, ciao. Wiederhören.